Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Schwarze Akte.
Wir kennen es alle, das Gefühl, beim Zahnarzt auf dem Behandlungsstuhl zu liegen. Mit einer Mischung aus Nervosität und Unwohlsein sieht man dabei zu, wie der Arzt oder die Ärztin sich den Mundschutz überzieht, die helle Lampe direkt über einem ausrichtet und sich konzentriert runterbeugt, das spitze Werkzeug schon in der Hand. Mund auf, schön weit und am besten so bleiben, nicht bewegen. Man weiß nie so richtig, wohin mit der Zunge, und auch das Schlucken wird irgendwie kompliziert, während man so stillhält. Der Zahnarzt kratzt mal hier, mal da, murmelt die Namen einiger Zähne, die einem nichts sagen und von der Assistenz im Hintergrund schweigend aufgeschrieben werden. Innerlich hofft man, dass der Arzt mit der Spitze der Zahnsonde keine empfindliche Stelle im Zahnfleisch trifft und bloß nicht abrutscht.
Und dann die ganzen anderen Geräte. Zahnsteinentferner, Bohrer, Sauger, die rattern und summen und zischen, die drücken und ziehen und am besten wieder so schnell wie möglich aus dem Mund verschwinden sollen. Doch was ist, wenn der Mensch, den wir so vertrauensvoll mit diesen spitzen Gerätschaften in unseren Mund lassen, nicht unser Bestes im Sinn hat? Wenn dieser jemand Freude am Schmerz anderer hat? Was ist, wenn der Zahnarzt, dem wir so vollkommen vertrauen, in Wahrheit ein Serienmörder ist, der seinen weißen, unschuldigen Kittel nur als Tarnung nutzt?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch.
Und mit Anna Luckmann, hallo.
Und ich hoffe, dass niemand von euch da draußen jetzt in den nächsten Tagen irgendwie einen Zahnarzttermin hat, weil ansonsten wird die heutige Folge vielleicht ein bisschen schwierig.
Du meinst so wie ich, übermorgen?
Ja, vielleicht.
Ja, ich würde jetzt nicht gerade behaupten, dass ich mich nach dem Intro darauf freue, aber wir wissen alle, dass es wichtig ist, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen. Und ich glaube, wir können euch versprechen, dass niemand diese Art von Zahnarzt begegnet, über den wir jetzt sprechen wollen.
Ganz genau, denn für die heutige Folge reisen wir nach St. Louis, in den Osten des US-amerikanischen Bundesstaats Missouri. St. Louis liegt direkt am Ufer des Mississippis, an der Grenze zum Nachbarstaat Illinois. Wenn man die ganze USA auf der Karte betrachtet, dann befinden wir uns also recht zentral im Land, tendenziell eher etwas im Osten. Der Fall, von dem wir euch heute erzählen, zieht sich über mehrere Jahrzehnte hin und beginnt in den 50er Jahren, als St. Louis gerade eine Mischung aus industriellem Wachstum und sozialen Veränderungen erlebt.
Es ist eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg, geprägt durch den Ausbau von Autobahnen und dem Ausbau der Infrastruktur in den Vorstädten. Gleichzeitig stellen die Rassentrennung und die daraus resultierenden Spannungen eine große Herausforderung für das Leben in der Stadt dar. Für viele Menschen, gerade jene mit viel Kapital, wird es daher zunehmend attraktiver, aus der Stadt weg in die Vororte zu ziehen. Das sieht man auch deutlich an den Einwohnerzahlen, die über die Jahre stark gesunken sind. Während St. Louis 1950 ein Rekordhoch von mehr als 850.000 Einwohnerinnen und Einwohnern verzeichnen kann, leben heutzutage nur noch etwas mehr als 300.000 Menschen direkt in der Stadt. In der gesamten Metropolregion sind es knapp 3 Millionen Menschen.
In dieser Zeit des Umbruchs also, in einer Stadt, die mit sich selbst beschäftigt ist, richtet sich ein Zahnarzt in einer ruhigen Gegend im Süden von St. Louis seine Praxis ein. Er ist ein freundlich wirkender, schlanker junger Mann, der in der Nachbarschaft einen exquisiten Ruf genießt. Sein Name ist Dr. Glennon Engelman. Mitte der 50er Jahre, als alles beginnt, ist er knapp 30 Jahre alt. Glennons guter Ruf ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass er hier in der Gegend selbst aufgewachsen ist. Groß geworden ist er als jüngstes von 4 Kindern. Sein Vater war Mitglied bei der US Air Force. Auch Glennon hat es nach der High School eine Zeit lang zur Luftwaffe gezogen, wo er während des Zweiten Weltkriegs gedient hat.
Danach hat er sich an der Washington State University eingeschrieben und Zahnmedizin studiert. 1954 hat er seinen Abschluss gemacht und dann direkt damit begonnen, seine Praxis zu eröffnen. Glennon gilt als sehr bodenständig, als hilfsbereit und vor allem großzügig. Wer zu ihm kommt, aber eigentlich gar kein Geld hat, dem berechnet der Zahnarzt dann eben nichts für die Behandlung. Er stellt auch bewusst jene Menschen in seiner Praxis ein, die keine gute Schulausbildung haben, und bildet sie zu zahnmedizinischen Assistenten aus. Mit seinem Abschluss hätte Glennon leicht in einen der populären Vororte ziehen können, um dort dann als Zahnarzt eine Menge Geld zu verdienen, doch scheinen ihm die Menschen aus seiner Nachbarschaft wichtiger als ein volles Konto zu sein.
Doch, wie es häufig so ist, trügt dieser Schein. Denn niemand, wirklich niemand, würde vermuten, dass in Glennons Brust das Herz eines Soziopathen schlägt. Ein Soziopath, der anderen Menschen so leicht das Leben nimmt, als würde er eine Lampe mit einem Schalter ausknipsen. Ein Soziopath, der keine Reue kennt und ein Meister der Manipulation ist. Ein Manipulator mit einem freundlichen Lächeln und einem Masterplan, der weiß, wie er sich Frauen gefügig machen kann. Das Schicksal nimmt seinen Lauf am 17. Dezember 1958, an einem Mittwochabend. Es ist eigentlich gemütliche Vorweihnachtszeit in St. Louis.
Die Menschen schlendern durch die Innenstadt, erfreuen sich an den vielen Lichtern und den bunten Schaufenstern. Auch im Forest Park ist so einiges los. Der Park liegt recht zentral in der Stadt und bietet mit einem Zoo, mehreren Museen und anderen Attraktionen jede Menge Unterhaltungspotenzial für die Besucher. Doch plötzlich fällt ein Schuss. Dann ertönen Schreie. Mitten im Park, in der Nähe des Kunstmuseums, torkelt ein blutüberströmter Mann ein paar Schritte und sackt dann zu Boden. Sein Name ist James.
James ist 27 Jahre alt und er hat den Angriff nicht kommen sehen. Wie auch, er führt ein ruhiges, friedliches Leben. Er hat keine Feinde, zumindest keine, von denen er weiß. Er arbeitet bei der Union Electric Company in Missouri, einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen, und studiert in Teilzeit. Er ist mit seiner Frau namens Edna verheiratet, die er liebt und mit der er erst seit 6 Monaten verheiratet ist. Er ist wissbegierig, offenherzig und liebt es zu angeln. Aufgewachsen ist James erst bei seinen Großeltern, nachdem seine Eltern bei einem Unfall gestorben waren, und danach bei seiner Tante in Illinois.
Eine Zeit lang hat er beim Militär gedient, bis er sich dazu entschlossen hat, Waffe gegen Papier zu tauschen und in St. Louis ein Studium aufzunehmen. Hier hat James auch Edna kennengelernt und sich direkt in sie verliebt. Die Entscheidung zu heiraten haben die beiden recht schnell getroffen und alles schien so gut, bis zu diesem fatalen Tag im Dezember 1958, an dem sich alles für immer ändern sollte. Denn James überlebt den Angriff nicht. Er erliegt seinen Verletzungen, noch bevor er überhaupt so richtig verstehen kann, was da gerade eigentlich passiert ist und vor allem, warum.
Werbung.
Unser heutiger Partner Flaconi feiert am 11.11. nicht Karneval, sondern den offiziellen Singles Day. Den kann man ja mal zum Anlass nehmen, egal ob jetzt Single oder nicht, sich selbst zu beschenken. Am 11.11. gibt's da also ziemlich gute Deals. Genauso wie in der Black Week. Die geht vom 25.11. bis 29.11.
Auch wenn das jetzt vielleicht einige nicht hören wollen, dauert es ja gar nicht mehr so lange bis Weihnachten. Falls das in euch jetzt aber Geschenkestress auslöst, dann schaut euch doch mal die Geschenkesets von Flaconi an. Zum Beispiel gibt's da welche von Clarins oder von Bobby Brown. Und um sich die Vorweihnachtszeit schön zu machen, findet ihr da natürlich auch Adventskalender. Entweder für euch selbst oder ja vielleicht auch mal für eine Freundin oder einen Freund. Flaconi hat übrigens auch einen eigenen Kalender mit Original- und Reisegrößen darin. Und es lohnt sich generell, die beiden Deal-Zeiträume auszunutzen und schon mal Geschenke zu bestellen.
Falls ihr euch aber unsicher seid, welche Produkte denn bei eurer Familie oder Freunden gut ankommen, seid ihr mit einem Geschenkgutschein immer auf der sicheren Seite. Ihr könnt ja auch mal, wenn ihr bei Freunden zum Essen eingeladen seid, statt Blumen oder Pralinen einfach einen Flaconi-Geschenkgutschein als Dankeschön mitbringen.
Ich habe mir das GHD Bodyguard Heat Protect bestellt, weil ich meine Haare im Grunde immer glätte. Aber das mache ich niemals ohne Hitzeschutzspray. Denn mit dem von GHD wird eine Schutzschicht zwischen meinem Haar und der Hitze gebildet. Und so beschädige ich das halt nicht, trotz der starken Hitze.
Und ich bereite mich auf den kommenden Winter mit dem Age Smart Super Rich Repair von Dermalogica vor. Normalerweise habe ich nämlich immer sehr trockene Haut, wenn es so kalt wird. Und damit habe ich sogar eine vegane und tierversuchsfreie Möglichkeit, dem vorzubeugen.
Also, denkt bei eurer Bestellung an unseren Rabattcode, denn mit Akte 10, also Akte und die Zahl 10, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr bis zum 11.11.24 10% auf flaconi.de, flaconi.at und flaconi.ch. Immer ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro bzw. 59 Schweizer Franken.
Die Links und unseren Code findet ihr natürlich wieder über die Shownotes. Vielen Dank an Flaconi für die Zusammenarbeit.
Werbung Ende.
Das will natürlich auch die Polizei wissen. Ein Mord mitten im Forest Park und das so kurz vor Weihnachten. Läuft hier jemand mit einer Pistole herum, der wahllos Passanten erschießt? Oder gibt es jemanden in James' Vergangenheit, der ihm Böses will? Antworten hoffen die Ermittler bei James' Ehefrau zu finden, bei Edna. Ihr werden aus James' Lebensversicherung etwas mehr als $64.000 ausgezahlt, was einem heutigen Gegenwert von etwa 650.000 Euro entspricht. Also eine ganze Menge Geld. Während des Gesprächs mit der Polizei macht Edna ein paar merkwürdige Aussagen.
Sie erzählt, dass sie vor James schon einmal verheiratet gewesen sei, aber dass James nichts davon gewusst habe. Sie nennt auch den Namen ihres Ex-Mannes. Und der heißt Dr. Glennon Engelman, der als Zahnarzt in St. Louis praktiziert. Warum sie James die frühere Ehe verschwiegen habe, kann oder will sie nicht so richtig erzählen. Den Beamten kommt das auf jeden Fall sehr merkwürdig vor. Besonders, weil Edna einen Teil des Geldes aus der Lebensversicherung in einen Dragstrip investiert, der eben genau diesem Ex-Mann gehört. Ein Dragstrip ist eine Rennstrecke, die aus zwei parallel verlaufenden Fahrbahnen besteht, die nur wenige hundert Meter lang sind.
Die Rennen, die hier stattfinden, kann man sich wie Sprints vorstellen, mit sogenannten Dragstern, also Fahrzeugen, die speziell für diese Art von Beschleunigungsrennen konstruiert sind. Einige dieser Rennwagen bringen bis zu 1000 PS auf die Bahn und haben extra großvolumige, meist aufgeladene Motoren. Ihr könnt euch also vorstellen, was bei einem Rennen auf so einem Dragstrip los ist. Eine Rennstrecke zu betreiben, ist für einen Zahnarzt ein schon eher ungewöhnliches Hobby. Aber Glennon scheint diese Abwechslung von seinem Praxisalltag zu brauchen. Vielleicht ist es aber auch einfach das große Geld, auf das er hofft. Man weiß es nicht.
Jetzt haben wir also einen ermordeten jungen Mann, der frisch verheiratet war, und eine Witwe, die Geld aus seiner Lebensversicherung in das Business ihres Ex-Mannes investiert, dessen Existenz sie ihrem ermordeten Ehemann verheimlicht hatte. Unseren Quellen zufolge handelt es sich um eine fünfstellige Summe, die Edna investiert hat. Das klingt doch schon alles irgendwie sehr verdächtig, oder? Und das denkt sich auch die Polizei. Man befragt Glennon also intensiv. Doch sowohl er als auch Edna bestreiten, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Beide weigern sich aber, einen Lügendetektortest zu machen.
Glennon sagt bei den Gesprächen mit der Polizei nichts, was gegen ihn verwendet werden könnte. Er beruft sich auch immer wieder auf sein Recht zu schweigen. Und er kann ein Alibi vorweisen. Ein Freund von ihm, der als Lehrer an einer Highschool arbeitet, sagt aus, er sei zur Tatzeit in Glennons Praxis gewesen und habe sich von ihm seine Zähne machen lassen. Der tödliche Schuss ist etwa gegen 7:30 am Abend gefallen. Der Freund gibt an, von etwa 19.15 Uhr bis ca. 21 Uhr bei Glennon gewesen zu sein. In diesem Zeitraum sind allerdings keine anderen Patienten dort gewesen, die das Alibi bestätigen können.
Ein anderer Patient berichtet sogar, er habe abends in der Praxis angerufen, um einen Termin zu machen, und habe aber niemanden erreichen können. Aber gut, wenn alle beschäftigt sind, dann kann ja auch mal niemand ans Telefon gehen. Und trotzdem ist das alles irgendwie doch komisch. Aber beweisen, dass sein Alibi erfunden ist, das kann die Polizei nicht. Immerhin gibt es so einige Gründe, warum Glennon an dem Abend nicht ans Telefon gegangen ist, sofern er wirklich in der Praxis war. Und das ist auch die Erklärung, warum der Fall nicht vor Gericht gebracht wird. Denn es gibt einfach nicht genug Beweise. Auch wenn sie Glennon insgeheim verdächtigen, den Behörden sind die Hände gebunden. Ohne Beweise kein Prozess, so sind die Regeln. Aber die Polizei bleibt trotzdem misstrauisch.
Am 26. September 1963, also knapp 5 Jahre nach James' Ermordung, kommt es zu einem weiteren Todesfall im direkten Umfeld des Zahnarztes. Dieses Mal trifft es seinen guten Freund und Geschäftspartner Eric, mit dem Glennon zusammen die Drag-Rennbahn gekauft hat. Eric ist mit einer Frau namens Sandy verheiratet, zu der Glennon auch ein sehr gutes Verhältnis hat. Auf dem Grundstück der Rennstrecke gibt es eine Zisterne, die Eric und Glennon beseitigen wollen. Eine Zisterne kann man sich wie einen riesigen Behälter vorstellen, der sich unter der Erde befindet und zum Sammeln von Wasser verwendet wird.
Also beschließen die beiden Männer, den riesigen Behälter mit Dynamit zu sprengen. Doch wie aus dem Nichts fällt Eric plötzlich in die Öffnung der Zisterne hinein, genau in dem Moment, als das Dynamit darin explodiert. Sein ganzer Körper wird dabei zerfetzt, er ist sofort tot. Ein Gerichtsmediziner erklärt Erics Tod als tragischen Unfall. Das bedeutet, dass nicht weiter ermittelt wird. Auch nicht, als Erics Frau Sandy eine beträchtliche Summe aus seiner Lebensversicherung kassiert und einen Teil davon in die Rennstrecke investiert. Das Muster hier ist also ganz ähnlich wie das vor 5 Jahren, als James ermordet wurde. Beide Witwen nutzen das Geld aus der Lebensversicherung, um es in das Geschäft von Glennon zu investieren.
Trotz der ganzen Finanzspritzen muss Glennon 1964, also 1 Jahr nach Erics Tod, Insolvenz anmelden. Egal, was er auch versucht, die Rennstrecke rentiert sich einfach nicht. Also konzentriert er sich wieder auf das, was er schon immer getan hat, nämlich als Zahnarzt zu arbeiten. Im April 1967, also knapp 4 Jahre nach Erics grauenvollen Tod, heiratet Glennon seine mittlerweile dritte Ehefrau. Über seine erste Frau Edna hatten wir ja schon gesprochen. Sie ist die Frau, die nach der Scheidung von Glennon James geheiratet hat, der dann 6 Monate nach ihrer Trauung im Forest Park erschossen wurde. Edna und Glennon selbst waren nur 2 Jahre verheiratet, doch trotz der Trennung verstehen sie sich immer noch gut.
Schon 1 Jahr nach der Trennung von Edna hat Glennon eine zweite Frau geheiratet, die ganz ähnlich heißt wie die erste, nämlich Edda. Edda ist Bibliothekarin, doch sie spielt für den weiteren Verlauf des Falls keine so große Rolle, denn ihre Ehe ist auch nicht von langer Dauer. Viel interessanter ist Glennons Heirat mit seiner dritten Frau, Ruth. Knapp 3 Jahre nach seiner Scheidung von Ehefrau Nummer 2, Edda, tritt Glennon nämlich mit Ruth vor den Altar. Mit Ruth bekommt er auch ein Kind, einen Sohn, doch trotz des Kinderglücks gibt es auch in seiner dritten Ehe Probleme, was nicht zuletzt daran liegt, dass Glennon stets auch außerhalb seiner Beziehung Affären mit anderen Frauen hat.
Demnach ist Ruth alles andere als begeistert, als Glennon in seiner Praxis eine junge Frau namens Carmen anstellt. Glennon bietet Carmen an, sie zur zahnmedizinischen Assistentin auszubilden. Er erklärt Ruth, dass er einfach nur den Menschen hier im Viertel helfen möchte und dass es ihm nicht um Liebschaften gehe, was natürlich gelogen ist, und das weiß auch Ruth. Da hilft es auch nicht, dass Glennon Carmens Bruder in der Praxis anstellt. Doch die Geschichte, die wir euch heute erzählen, folgt nicht dem typischen Arzt betrügt Ehefrau mit Assistenten-Narrativ, denn sie hat ihre eigene Logik. Das heißt konkret, dass Glennon seine dritte Ehefrau Ruth nicht für Carmen verlassen wird, im Gegenteil.
Glennon und Ruth bleiben verheiratet und ziehen gemeinsam ihren Sohn groß. Währenddessen lernt Carmen selbst jemanden kennen, nämlich einen Mann namens Peter. Die beiden verlieben sich und heiraten. Doch nur wenige Monate nach der Hochzeit kommt es zu einem tragischen Vorfall. Am 5. September 1976 machen sich die zahnmedizinische Assistentin Carmen und ihr Ehemann Peter zu einem gemeinsamen Spaziergang auf. Sie sind in einer kleinen Stadt namens Pacific unterwegs, die unmittelbar neben St. Louis liegt. Die Gegend hier ist für ihre wunderschöne Natur bekannt und eignet sich Carmens Vorstellung nach ideal für einen romantischen Spaziergang zu zweit.
Doch plötzlich fällt ein Schuss und Peter sackt zu Boden. Carmen schreit auf und rennt panisch weg, um Hilfe zu holen. Andere Spaziergänger eilen zu Peter, doch als der Krankenwagen endlich eintrifft, ist es bereits zu spät. Niemandem hier fällt auf, dass auch Glennon vor Ort ist. Er versteckt sich in einem Busch und tritt nur kurz hervor, um sich Carmen zu zeigen. Fast so, als wolle er sie beruhigen. Der Zahnarzt verschwindet aber so leise, wie er auch gekommen ist. Ein weiterer Schuss auf einen Spaziergänger. Ein weiterer Mord. Knapp 20 Jahre nach dem tödlichen Schuss auf James im Forest Park. Eine weitere Witwe, die eine beträchtliche Summe aus der Lebensversicherung ihres Mannes kassiert. Das alte bekannte Muster.
Carmen werden gut $60.000 aus der Versicherung ausgezahlt, was heute etwas mehr als 300.000 Euro entspricht. Doch war es wirklich ein Mord? In der Nähe der Stelle, an der Peter stand, findet die Polizei nämlich ein X an einem Baum, das jemand mit Klebeband dorthin geklebt hat. Das Gebiet, in dem Carmen und Peter spazieren waren, ist auch als Jagdgebiet bekannt. Also trotz aller Schönheit der Natur wohl doch nicht so der ideale Ort für einen Spaziergang. Kann es also sein, dass der Schuss nur ein Unfall war? Dass jemand das X an dem Baum treffen wollte, stattdessen aber aus Versehen Peter getroffen hat?
Davon geht die Polizei tatsächlich zunächst aus, was im Nachhinein nicht so super logisch klingt. Denn die Verbindung zwischen Carmen und Glennon ist ja eigentlich sehr offensichtlich. Sie arbeitet für ihn in seiner Praxis. Sie haben eine Affäre und sie gibt ihm einen Teil des Versicherungsgeldes. Seit dem Tag, an dem James im Forest Park erschossen wurde, hat die Polizei den Zahnarzt schon im Visier. Doch auch in diesem Mordfall gibt es zunächst keine Beweise, die Glennon direkt mit dem tödlichen Schuss in Verbindung bringen. Glennon weiß einfach, wie er sich unter dem Radar bewegen kann. Er ist ein Profi darin, nach außen hin seine Fassade als fürsorglicher, hilfsbereiter Zahnarzt zu wahren.
Wenn man so einen Fall im Nachhinein erzählt, dann ist es häufig kaum zu verstehen, warum die Polizei Glennon die Taten nicht nachweisen kann, weil alles so offensichtlich erscheint. Aber es ist nun mal etwas anderes, einen Fall in der Retrospektive komprimiert zu erzählen, als ihn live mitzuerleben und mitzuermitteln. Immerhin liegen zwischen den Morden auch viele Jahre Abstand. Und wir haben es hier mit einem Meister der Manipulation zu tun, der ganz genau weiß, wie er sich aus jedem Verdachtsmoment wieder herauswinden kann. Und der Experte darin ist, Morde als Unfälle zu inszenieren. Ebenso wie diesen Jagdunfall.
Doch wie lange soll das noch so weitergehen? Wie lange spielen Glennon und die Polizei noch Katz und Maus? Wie viele Menschen müssen noch ihr Leben lassen, bis Glennon endlich einen Fehler macht und sein wahres Gesicht zeigt? Am 3. November 1977, also etwa ein Jahr nach dem Jagdunfall, werden der 61-jährige Arthur und die 55-jährige Vernita erschossen in ihrem Haus aufgefunden. Anscheinend war es ein missglückter Raubüberfall. 17 Monate später, am 4. April 1979, wird ihr Sohn Ronald ebenfalls brutal erschlagen und erschossen. Man findet ihn tot in seinem Auto, das vor einem Hotel im Osten von St. Louis geparkt worden war. 4 Tage lang ist Ronald vermisst worden, bevor man seine Leiche schließlich entdeckt hat.
Ronald hinterlässt eine Ehefrau namens Barbara und einen hohen Nachlass. Auf seinen Namen waren mehrere Lebensversicherungen abgeschlossen worden und durch den Tod seiner Eltern hatte er gut geerbt. Insgesamt erhält seine Witwe Barbara eine Summe, die heute etwa 1,5 Millionen Euro entspricht. Barbara, das wird euch vielleicht jetzt nicht überraschen, ist eine Patientin von Dr. Glennon Engelman, dem Zahnarzt ihres Vertrauens, mit dem sie, ihr könnt es euch denken, auch eine Affäre hat. Trotz aller Parallelen, aller Offensichtlichkeiten laufen die Ermittlungen wieder ins Leere. Man findet einfach keine Beweise, die wirklich sicher belegen, dass Glennon hinter den Morden steckt. Auch wenn die Logik etwas anderes sagt. Glennon scheint also wieder einmal gut hinter sich aufgeräumt zu haben.
Doch die metaphorische Schlinge um seinen Hals zieht sich langsam zu. Und ausgerechnet das Geld ist es, das seinen Niedergang besiegeln soll. Denn das Ding ist, als Zahnarzt setzt Glennon sich zwar dafür ein, dass auch jene Menschen eine Behandlung bekommen, die ihn nicht bezahlen können, doch die Behandlungen, die er seinen Patienten geben kann, sind nicht besonders gut. Glennon hat kein besonderes Talent in seinem Beruf. Er arbeitet häufig so unsauber, dass viele Prothesen und Zahnapparaturen vom Zahnlabor neu gemacht werden müssen, weil sie einfach nicht passen. Das Labor stellt Glennon die ganze Arbeit natürlich in Rechnung. Und so kommt es, dass sich seine Schulden gegenüber dem Labor zunehmend anhäufen. Denn so merkwürdig das auch ist, trotz aller Gelder, die er durch seine Morde gewinnt, scheint er die Rechnungen des Labors nicht zahlen zu können oder zu wollen.
Also beschließt die Inhaberin des Labors kurzerhand, die heißt Sophie, Glennon zu verklagen. Sie will sich ihr Geld vor Gericht erstreiten. Insgesamt handelt es sich nämlich um $14.500, die er ihr schuldet. Umgerechnet also knapp 54.000 Euro nach heutigem Wert. Eine große Summe, die ein ordentliches Loch in das Geschäftskonto reißen kann. Laborinhaberin Sophie ahnt nicht, dass sie mit der Klage ihren eigenen Tod besiegeln wird. Denn Glennon hat nicht vor, sich von ihr vor Gericht zerren zu lassen. Im Gegenteil. Er tötet sie einfach und hat damit ein Problem weniger. So zumindest der Plan.
1979, also im selben Jahr, in dem auch Ronald, also der Ehemann seiner Patientin Barbara, ermordet wurde, befestigt er eine Stange Dynamit unter Sophies Auto. Mit Dynamit kennt er sich schließlich aus, wenn wir uns an den Tod von Eric, seinem Geschäftspartner, zurückerinnern, der ja in der Zisterne von Sprengstoff zerfetzt wurde. Doch der Mordanschlag auf Sophie schlägt fehl. Statt zu explodieren, pufft das Dynamit nur leicht, als Sophie den Wagen startet. Es war weich und nass geworden und damit nicht mehr funktionsfähig. Als Sophie den Sprengstoffkörper entdeckt, bekommt sie den Schock ihres Lebens. Und sie weiß auch, wer dahinter steckt. Denn es gibt nur einen Menschen, mit dem sie ein echtes Problem hat. Und das ist Glennon.
Also warnt die Inhaberin des Labors ihren Sohn. Sollte ihr jemals etwas zustoßen, dann ist es vermutlich Glennon gewesen, der sie aus dem Weg schaffen will. Mehrere Monate lang ist es ruhig, doch Glennon wartet nur auf seine Chance. Am 14. Januar 1980, nur wenige Tage, bevor er wegen seiner Schulden vor Gericht erscheinen soll, explodiert Sophies Auto. Sie hat keine Chance. Die Explosion ist so stark, dass Auto und Leichenteile 2 Stadtblöcke weit geschleudert werden. Sophies Sohn beschuldigt natürlich sofort Glennon, die Worte seiner Mutter noch im Ohr, und 3 Stunden lang wird Glennon daraufhin verhört. Wie auch Sophies Sohn ist sich die Polizei sicher, dass der Zahnarzt für den Sprengkörper verantwortlich ist. Doch das muss jetzt erstmal bewiesen werden. In den Medien munkelt man, ob der Bombenanschlag mit 2 Mafia-Familien in Verbindung stehen könnte, die um die Kontrolle der Gewerkschaften in St. Louis kämpfen. Doch die Polizei glaubt keine Sekunde daran.
Viel zu lang haben sie Glennon schon auf dem Radar. Viel zu häufig ist er ihnen schon entwischt, aalglatt und immer mit einer Erklärung parat. Glennon weiß, dass niemand gegen ihn aussagen würde, einfach weil sein Ruf viel zu gut ist. Der Zahnarzt, der so großzügig den Ärmeren hilft, der muss einfach ein guter Mensch sein. Zudem weiß er, oder er geht zumindest davon aus, sämtliche Menschen, die etwas von den Morden wissen, gut unter Kontrolle zu haben. Doch Glennon hat nicht mit Ruth gerechnet, seiner dritten Ehefrau, beziehungsweise mittlerweile Ex-Frau. Denn kurz nach dem Tod von Peter, dem Ehemann von Glennons Assistentin Carmen, hat sie sich von Glennon scheiden lassen.
Während ihrer Ehe hat Ruth ziemlich genau mitbekommen, was Glennon so alles treibt. Er hat ihr gegenüber regelrecht damit geprahlt, für die Morde verantwortlich zu sein. Glennon soll zu Ruth gesagt haben, dass er eine besondere Superkraft habe, nämlich, dass er töten könne, ohne Reue zu empfinden. Er betreibe die Morde sozusagen als Nebenerwerb, um Profit daraus zu schlagen. Da ist es keine Überraschung, dass Ruth irgendwann den Entschluss gefasst hat, sich von ihrem mörderischen Ehemann scheiden zu lassen. Umso seltsamer ist die Tatsache, dass sie trotz der Scheidung mit Glennon in intimem Kontakt geblieben ist. Ob sie vielleicht Angst hatte, den Kontakt zu Glennon komplett zu kappen?
Die Polizei bietet Ruth also nun einen Deal an. Wenn sie dabei hilft, Glennon zu einem Geständnis zu bewegen, würde man sie in das Zeugenschutzprogramm aufnehmen. Die Aussagen von Ruth allein reichen nämlich nicht, um vor Gericht einen Schuldspruch zu erwirken. Denn da Ruth und Glennon verheiratet waren, als er ihr all die Details über die Morde erzählt hat, wird Glennon von dem Ehegattenprivileg geschützt. Auf Englisch spricht man vom Spousal Privilege. Das heißt, alles, was zwischen Ehepartnern im Vertrauen besprochen wird, darf nicht gerichtlich gegen sie verwendet werden. Ausnahmen davon gibt es natürlich. Zum Beispiel, wenn ein Ehepartner Opfer häuslicher Gewalt wird oder es um die Schädigung eines Kindes geht. Doch da Ruth und Glennon mittlerweile geschieden sind, gilt dieses Recht nicht mehr.
Ruth stimmt also zu, sich verwanzen zu lassen und verabredet sich mit Glennon zu einem Treffen. Sie spricht ihn einfach geradeaus auf die Morde an. Doch Glennon lässt sich nicht aus der Reserve locken. Ruth bekommt es mit der Angst zu tun. Denn was, wenn Glennon Wind davon bekommt, dass sie ihn für die Polizei aushorcht? Sie hat keinen Zweifel, dass er auch sie dann, ohne zu zögern, töten würde. Aber es gibt jetzt kein Zurück. In einem neuen Versuch lässt sie ihr Schlafzimmer verwanzen und lädt Glennon zum Sex ein. Doch ihr Ex-Mann ist misstrauisch.
Statt des erhofften Geständnisses bekommt die Polizei also nur eine ordentliche Portion Bettgeflüster zu hören, was insbesondere für Ruth außerordentlich komisch sein muss. Allein diese Vorstellung, mit einem Menschen zu schlafen, während man abgehört wird, und wenn dieser Mensch dann auch noch bekanntermaßen ein Mörder ist. Doch dann, als Ruth und Glennon sich bei einer anderen Gelegenheit zum Abendessen treffen, kommt Glennon endlich ins Erzählen. Ruth fragt ihn nach seiner Affäre mit Carmen, der Assistentin. Ihr erinnert euch, dass Carmen ja auch schon während ihrer Ehe Thema zwischen den beiden gewesen ist.
Glennon erklärt Ruth, dass er und Carmen mörderisch intim seien. Er erzählt, wie er Carmens Mann Peter erschossen habe und gesteht auch die anderen Morde im Detail. Und all das hat die Polizei jetzt auf Tonband. Als Ruth ihn fragt, warum er all diese Menschen getötet habe, da antwortet Glennon: Geld, 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 Geld. Und er spricht von einer schönen Verbindung und Nähe, die er mit den Frauen habe, die ihm bei den Morden geholfen haben. Und genau das ist ein interessanter Punkt, über den wir noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Denn welche Rolle haben Glennons Frauen und Liebhaberin denn jetzt wirklich bei den einzelnen Morden gespielt?
Etwas mehr Klarheit darüber verschafft Carmen, die zahnmedizinische Assistentin, die ermutigt durch die Aussage von Ruth ebenfalls im Polizeiverhör auspackt. Allerdings tut sie das nur, nachdem man ihr Immunität versprochen hat. Carmen erzählt, wie sie in der Zahnarztpraxis als Assistentin angefangen hat, nur um kurz darauf auch eine Affäre mit Glennon zu beginnen. Sie habe Glennon von ihren finanziellen Schwierigkeiten erzählt, woraufhin er ihr einen interessanten Vorschlag gemacht habe. Es gäbe nämlich eine Möglichkeit, wie sie beide schnell und einfach an viel Geld gelangen könnten.
Carmen solle sich doch jemanden suchen, auf den man eine hohe Lebensversicherung abschließen könnte. Er solle einen guten Status haben, vielleicht Arzt oder Ingenieur sein, aber bloß kein Polizist, denn dann würde zu akribisch ermittelt. Carmen müsse diesen Mann einfach nur heiraten. Glennon würde dann den Rest erledigen. Glennon habe ihr daraufhin versichert, dass sein Mordplan auf jeden Fall funktionieren würde. Und zwar, weil er ihn bereits erprobt habe. Und zwar bei seinem Geschäftspartner Eric. Eric hat nie geahnt, dass seine Frau Sandy ihn nur geheiratet hat, damit sie die Versicherungsgelder auf sein Leben kassieren könne.
An jenem Tag, an dem Eric vom Dynamit in der Zisterne zerfetzt wurde, hat Glennon ihm einen Stoß gegeben, damit Eric überhaupt erst in das Loch hineinfällt. Alles Weitere hat dann der Sprengstoff erledigt. Ein kleiner Stoß, der niemandem auffällt, und schon waren Sandy und Glennon um viele tausend Dollar reicher. Genauso einfach könne es auch bei Carmen funktionieren. Es ist ein wirklich irrer Vorschlag, den man normalerweise nicht einfach so annehmen würde. Doch statt die Polizei zu alarmieren, stimmt Carmen zu. Glennon muss sie so in seinen Bann gezogen haben, dass sie seinen perfiden Plan unterstützt und ihre Freiheit und das Leben eines unschuldigen Mannes aufs Spiel setzt, nur um sich selbst zu bereichern.
Und genau dieses Geständnis von Carmen zeigt, was für ein Meister der Manipulation Glennon wirklich ist. Denn Sandy, also die Ehefrau von Geschäftspartner Eric, und sie sind ja nicht die einzigen, die Glennon in seinem Plan assistieren. Doch darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Carmen sucht sich also anhand von Glennons Kriterien einen Mann aus, den sie verführt und heiratet. Glennon berät Carmen, wie sie jetzt Versicherung auf ihren Ehemann abschließen und Eigentum auf ihren Namen übertragen kann. Zudem gibt er ihr daraufhin genaue Anweisungen, was sie tun soll, um die Ermordung ihres Mannes so einfach wie nur möglich zu gestalten.
Insgesamt lockt Carmen Peter zu drei verschiedenen Orten, doch bei den ersten zwei Versuchen muss der Plan aus verschiedenen Gründen abgebrochen werden. Einmal liegt es zum Beispiel an einem Hund, der den versteckten Glennon anbellt. Erst bei dem Spaziergang im Jagdgebiet kann Glennon den Schuss auch wirklich abfeuern. Er versteckt sich im Busch, während Carmen neben Peter steht. Als ihr Mann dann tatsächlich reglos zu Boden sackt, verliert Carmen kurz die Fassung. Das eine ist, so einen Mord zu planen. Das andere ist es anscheinend, dass dieser Plan dann auch tatsächlich durchgeführt wird. Ihre Panik ist auch der Grund, warum Glennon kurz aus dem Gebüsch tritt, um sich ihr zu zeigen. Er will sie beruhigen und aufmuntern, dass der Plan doch gut funktioniert hat. Peters Tod wird wie geplant als Jagdunfall aufgefasst und Carmen kann das Geld einkassieren.
Carmens Aussage besiegelt schließlich Glennons Schicksal. 1980, also noch im selben Jahr, in dem die Zahnlaborinhaberin Sophie durch die Autobombe gestorben ist, wird Glennon festgenommen. In den nächsten Monaten wird es mehrere Prozesse gegen ihn geben, in denen er wegen der Morde an Sophie und an Peter verurteilt wird. Für beide Morde erhält er eine lebenslängliche Haftstrafe. Der Staatsanwalt, der die Anklage gegen Glennon erhoben hat, der glaubt nicht, dass der Zahnarzt die Morde nur wegen des Geldes verübt habe. Er ist sich sicher, dass das Geld nur eine Fassade ist. Für ihn steht fest, dass es Glennons sexuelle Erregung beim Töten war, die ihn zu den Morden angetrieben hat. Glennon habe tödliche Intimität mit sexueller Intimität gleichgesetzt, um so seinen sehr starken Sexualtrieb zu befriedigen.
Der Staatsanwalt sagt im Interview gegenüber der United Press International Folgendes: Ich würde nicht bezweifeln, dass dieser Typ eine Art Hypnose bei diesen Frauen angewendet hat. Dass er junge Frauen dazu bringt, Menschen töten zu lassen, ohne dass sie überhaupt wissen, wer diese Menschen sind. Das ist unglaublich. Bei seinen Prozessen entgeht Glennon zweimal der Todesstrafe. Dass er für den Mord an Peter nicht zu Tode verurteilt wird, liegt daran, dass Missouri zu diesem Zeitpunkt noch keine Todesstrafe hatte. Und den Mord an Sophie gesteht Glennon, um so einer Hinrichtung zu entgehen.
Doch mit diesen zwei Urteilen ist der Fall noch lange nicht abgeschlossen. Denn es gibt ja noch mehr Opfer, für die im juristischen Sinne noch keine Gerechtigkeit geschaffen worden ist. Und es gibt auch noch Täter, die noch nicht belangt wurden. 1984, also 4 Jahre nach Glennons Festnahme, da meldet sich niemand anderes als Robert, Glennons Komplize, der ihm immer die Waffen für die Morde besorgt hat und ihm auch sonst bei anderen Gefallen assistiert hat. Robert sitzt zu der Zeit in Haft für eine andere Straftat, die nichts mit der Mordserie von Glennon zu tun hat. Er gesteht, dass er an der Mordverschwörung gegen Ronald und seine Eltern beteiligt gewesen ist. Ebenso wie Barbara, die Witwe von Ronald.
Er erzählt ganz genau, wie alles abgelaufen ist. Glennon hat ja noch nie mit Details hinter dem Berg gehalten. Und so hat Ronald auch mitbekommen, wie Glennon die Affäre mit seiner Frau Barbara begonnen hat, die zu der Zeit Patientin in Glennons Praxis war. Springen wir also noch einmal zurück an jenen Tag im November 1977, damit wir so richtig in die außergewöhnliche Geschichte von Komplize Robert eintauchen können. Barbara und Glennon beginnen eine Affäre. Glennon findet schnell heraus, dass er in Barbara eine willige Komplizin gefunden hat. Sie schließt mehrere Lebensversicherungen auf ihren Mann Ronald ab. Also nicht eine große, sondern viele kleinere Versicherungen, die zusammen am Ende aber einen Wert von knapp $190.000 ergeben. $190.000 damals entsprechen heute etwa 900.000 Euro, Inflation mit einberechnet.
Doch mit den Lebensversicherungen ist es dieses Mal nicht getan. Denn, wie sich herausstellt, sind Ronalds Eltern außerordentlich wohlhabend. Sie besitzen ein Ölunternehmen, das ihn und seinen Bruder zu reichen Erben gemacht hat. Dieses Geld ist es, das das Schicksal der Eltern besiegeln sollte. Komplize Robert berichtet, wie er nun gemeinsam mit Glennon und Barbara den wohl größten Coup seiner kriminellen Karriere plant. Einen Familienmord.
In Anzug und Krawatte gekleidet, klingelt Glennon an diesem Novembertag im Jahr 1977 bei Ronalds Eltern und gibt sich als Mitarbeiter des Landwirtschaftsbüros aus. In seiner Aktentasche hat er keine Papiere dabei, sondern eine Pistole, die Komplize Robert ihm ganz frisch für diese Nummer organisiert hat. Robert selbst wartet währenddessen draußen vor dem Haus im Fluchtauto. Ronalds Eltern, Arthur und Vernita, öffnen die Tür und bitten Glennon hinein. Sie laden ihn ein, am Küchentisch Platz zu nehmen. Dann geht es ganz schnell. Glennon öffnet seine Tasche, zückt den Revolver und zwingt die beiden, sich auf den Boden zu legen.
Er gibt vor, die beiden fesseln zu wollen, obwohl das nie seine Absicht ist. Kaum, dass das Paar wehrlos auf dem Boden liegt, schießt er Vernita dreimal in den Hinterkopf, Arthur zweimal. Dann durchsucht Glennon das Haus, zieht Schubladen heraus und kippt Möbel um, damit der Mord wie ein gescheiterter Raubüberfall ausschaut. Es dauert keine 10 Minuten, da sitzt er bei Robert im Fluchtauto und verschwindet in die Nacht. Die Tat, das wird man später rekonstruieren, geschieht ungefähr gegen 18.50 Uhr am Abend. Das kann man so genau sagen, weil zu diesem Zeitpunkt Vernitas Armbanduhr stehen geblieben ist. Denn ihr Blut ist in die Uhr gelaufen und hat sie so zum Stoppen gebracht.
Tatsächlich soll Arthur nicht sofort gestorben sein, trotz der beiden Schüsse in den Kopf. Er soll noch so weit bei Bewusstsein gewesen sein, dass er sich zum Telefon schleppen und den Notruf wählen konnte. Doch da er nicht mehr richtig in der Lage war, klare Worte zu sprechen, konnte der Rettungssanitäter am anderen Ende der Leitung ihn tragischerweise nicht verstehen. Jede Hilfe kommt für die beiden zu spät. Ronalds Eltern sterben und hinterlassen ihren Söhnen ein stattliches Erbe. Damit ist es nun, so makaber das auch klingt, noch attraktiver für Glennon und Barbara geworden, Barbaras Mann Ronald zu töten. Doch sie müssen sich noch etwas gedulden, denn sie wollen ja kein Misstrauen erwecken. Den Bruder lassen sie am Leben. Das würde sonst definitiv zu viel Aufsehen erregen.
17 Monate nach dem Mord an Vernita und Arthur ist es dann soweit. Glennon, Barbara und Robert treffen sich, um die genaue Durchführung des Plans zu besprechen. Die Männer wollen Barbara zunächst fesseln und auf dem Bett liegen lassen, damit es wie ein sexueller Übergriff aussieht, der von dem Mord ablenken soll. Sie überlegen sogar, Barbara mehr als einen Tag dort liegen zu lassen, damit es noch authentischer aussieht. Irgendwann würde sie schon jemand finden. Doch Barbara ist mit diesem Vorschlag verständlicherweise nicht so happy, denn sie hat überhaupt keinen Bock, solche Strapazen auf sich zu nehmen. Also muss Plan B herhalten.
Am 4. April 1979 fährt Barbara mit Glennon und Robert zu sich nach Hause. Beide Männer verstecken sich auf der Fahrt im Auto, damit niemand sieht, dass sie zu dritt dort ankommen. Glennon und Komplize Robert platzieren sich in der Garage, um dort auf Ronald zu warten, der jeden Moment von der Arbeit nach Hause kommen würde. Barbara geht ins Haus hinein, um sich dort zu entspannen. Ihre Rolle ist es, von all dem einfach nichts mitzubekommen. Es dauert keine 10 Minuten, bis Ronald zu Hause ankommt. Er sieht die beiden Männer nicht, die im Dunkeln auf ihn warten. Kaum, dass die Garagentür sich öffnet, stürzen sich Glennon und Robert auf ihn. Sie feuern einen Schuss direkt in seine Brust und gehen dann mit einem Vorschlaghammer auf ihn los.
Der Mord ist blutig und brutal. Kein Vergleich zu den vorherigen Taten. Ronald stirbt durch die Schläge auf seinen Kopf. Die beiden Männer schaffen ihn in sein Auto und fahren zu dem Parkplatz, wo man ihn dann 4 Tage später finden wird. Barbara ruft am nächsten Morgen gegen 7 Uhr die Polizei und meldet ihren Mann als vermisst. Sie sagt, dass er in der Nacht zuvor nicht von der Arbeit nach Hause gekommen ist und dass sie sich Sorgen macht. Während die Polizei nach Ronald sucht, beseitigt Barbara die ganzen Blutspuren in der Garage. Es dauert viele Stunden, bis sie alles sauber geputzt hat.
Barbara gibt sich entsetzt und schockiert, kassiert die 7-stellige Summe aus der Versicherung aber gern. Während den Ermittlungen haben sie und Glennon keinen Kontakt, um keinen Verdacht zu erregen. Und ihr Plan scheint tatsächlich aufzugehen. Zumindest sieht es die ganzen nächsten Jahre ganz danach aus. Bis die Justiz 1985 auch Barbara zur Rechenschaft zieht. Die Beweislage gegen sie ist erdrückend. Denn nicht nur Komplize Robert hat ausgepackt, sondern auch Glennon selbst. Er gesteht den Mord an Ronald und seinen Eltern und belastet mit seiner Aussage eben auch Barbara.
1985 wird Barbara wegen des Mordes an ihren Schwiegereltern und ihrem Ehemann vor Gericht gestellt. Bei ihrer Festnahme befindet sie sich gerade in Florida mit einem nagelneuen Reisepass, denn eigentlich wollte sie sich in die Schweiz absetzen. Aber zu spät. Die Jury spricht sie von den Morden an Arthur und Vernita frei, verurteilt sie jedoch wegen Verschwörung zum Mord an Ronald, ihrem Ehemann. Barbara wird zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt. 2009 wurde sie aber frühzeitig auf Bewährung entlassen, nach 24 Jahren in Haft. Glennon selbst hat für seine Mordserie so lange Haftstrafen bekommen, dass für ihn eine vorzeitige Entlassung unmöglich ist.
Werbung.
Ich persönlich bin ja eher Team Frühgeschenke besorgen und wir möchten euch hiermit einen kleinen Geschenkeservice anbieten. Bis zum Heiligabend ist nämlich weniger Zeit, als man denkt. Daher kommt hier eine Idee, falls ihr euren Partner, euren besten Freund, Papa oder einen anderen Mann in eurem Leben beschenken wollt.
Unser Partner Manscaped hat nämlich richtig nice Pflege- und Lifestyle-Produkte für Männer. Unser Geschenktipp für euch enthält das Rasierset fürs Gesicht, das Chairman Pro Package. Wenn ihr wisst, dass die Person, der ihr was Gutes tun wollt, gerne das Gefühl einer professionellen Rasur mag, aber halt nicht jede Woche zum Barbier rennen kann, dann könnte das doch etwas für den Weihnachtseinkaufszettel sein.
Dieses Set beinhaltet nämlich einmal den The Chairman Pro Elektrorasierer, also das Herzstück des Sets sozusagen, und der ist auch wasserdicht. Das heißt, man kann den easy mit unter die Dusche nehmen. Dazu gibt es noch das Power Shave Rasiergel für Kopf und Gesicht, ein Aftershave-Serum sowie ein Aufbewahrungsetui, sehr praktisch zum Reisen, und ein USB-C-Kabel. Damit macht man sich auf jeden Fall selbst zum Pro zu Hause.
Ja, und es ist auch egal, ob euer Beschenkter sich jetzt jeden Morgen rasiert und eine glatte Gesichtshaut bevorzugt oder sich eher so alle 5 Tage rasiert. Denn beides schafft der Chairman Pro Elektrorasierer easy. Euer Geschenk wird also kein unangenehmer Hinweis sein, sich doch bitte jeden Tag zu rasieren, sondern ein echt luxuriöses Rasiererlebnis. Nur eben für zu Hause.
So, mit unserem Code AKTE gibt es jetzt 20% Rabatt auf eure Bestellung und das Ganze sogar kostenlos nach Hause geliefert. Schaut dazu gerne mal auf manscaped.com vorbei. Da gibt es nicht nur das Chairman Pro Package, sondern noch ganz viele andere Produkte, die wir euch bald vorstellen wollen.
Alle Infos findet ihr natürlich nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Er wurde für die Morde an Sophie, der Laborinhaberin, Peter, dem Ehemann seiner Assistentin Carmen, Ronald, dem Ehemann seiner Patientin Barbara, und Ronalds Eltern Arthur und Vernita verurteilt. Wegen der Erschießung von James im Forest Park wurde er nie angeklagt, da es keine Beweise gibt, die ihn damit in Verbindung bringen. Auch seine erste Ehefrau Edna wurde nie in diesem Fall angeklagt, obwohl sie ja James nach ihrem Eheaus mit Glennon geheiratet hatte und das ganze Vorgehen genau in das Mordschema passt. Edna hat das Versicherungsgeld nach James' Tod einkassiert und einen Teil davon in Glennons Rennstrecke investiert, ihr erinnert euch. Der Fall ist offiziell noch ungeklärt.
Auch im Fall von Eric, dem Geschäftspartner mit dem Dynamitunfall, wurde nie eine Anklage erhoben. Der Grund ist derselbe wie bei James. Es gibt keine Beweise oder Zeugenaussagen, die Glennon direkt mit dem Morden in Verbindung bringen. Also Beweise, die auch ausreichen würden, um ihn dafür zu verurteilen. Und da man offiziell von einem Unfall ausgeht, muss auch Sandy, Erics Frau, keine Rechenschaft ablegen. Ja, und dann wäre da ja noch Carmen, die zahnmedizinische Assistentin. Sie wurde dafür belangt, dass sie gemeinsam mit Glennon den Tod von ihrem Mann Peter geplant hat. Sie hat ja sogar gestanden, ihn nur geheiratet zu haben, um seine Versicherungsgelder zu kassieren. Und dennoch kommt sie ungestraft davon.
Sie war schlau genug, Immunität im Gegenzug für ihr Geständnis zu verlangen. Das mag auf der einen Seite sehr ungerecht wirken. Auf der anderen Seite hat es eben auch dazu geführt, dass Glennon ein für alle Mal hinter Gitter gesperrt werden konnte. Glennon scheint es im Gefängnis nicht allzu schlecht zu gefallen. Er prahlt bei einer Gelegenheit vor einem Reporter, dass er im Gefängnis ein Promi sei und dass ihn sogar ein Auftragsmörder schon um Rat für einen Mord gebeten habe. Er habe ihm geraten, dass ein Schuss in den Hinterkopf immer eine gute Lösung sei.
Glennon nennt sich selbst übrigens gern in einem Atemzug mit anderen berühmten Namen aus der Verbrecherszene. Es ist offensichtlich, dass er keine Reue empfindet. Ja, es wirkt sogar so, als würde er nicht einmal verstehen, was überhaupt das Problem bei der ganzen Sache ist. So ehrenhaft, wie Glennon sich fühlt, so unglamourös ist schließlich sein eigenes Ende. Es ist keine Bombe, die ihn zerfetzt, auch kein ausgeklügelter Racheakt, sondern ganz schlicht und einfach eine Diabeteserkrankung, die ihn das Leben kostet. Am 3. März 1999 stirbt Glennon Engelmann im Alter von 72 Jahren. Knapp 20 Jahre war er zu diesem Zeitpunkt in Haft.
Seine Geschichte dient seitdem als Inspiration für so einige Filme und Erzählungen, zum Beispiel für den Film The Dentist. Glennons Geschichte ist die Geschichte eines Serienmörders, der über einen Zeitraum von 22 Jahren seine Liebhaberin manipuliert, um deren Ehemänner für die Versicherungsgelder zu töten. Es ist eine Geschichte ohne Skrupel, dafür mit vielen offenen Fragen. Zum Beispiel der Frage, was in den vielen Jahren, die zwischen den ersten Morden liegen, noch alles passiert ist. Zwischen der Erschießung von James im Forest Park und dem Dynamit-Tod von Eric sind 5 Jahre vergangen. 5 Jahre, in denen Glennon einfach nur friedlich als Zahnarzt praktiziert hat?
Ja, das ist schwer zu glauben. Tatsächlich schätzt man, dass er bis zu 12 Menschen auf dem Gewissen haben könnte. Aber das Wissen darüber, wer diese Menschen sind, was ihre Hintergründe und Geschichten sind, das hat Glennon für immer mit ins Grab genommen. Ja, und wir müssen uns damit jetzt zufrieden geben. Man kann sagen, dass der Fall zu einem großen Teil aufgeklärt werden konnte und dass das Kartenhaus, das Glennon Engelmann sich mit einem Masterplan aufgebaut hat, letztendlich doch in sich zusammengefallen ist. Und damit hoffen wir, dass wir euch nicht allzu viel Angst gemacht haben für euren nächsten Zahnarztbesuch, wie Patrick das ja schon zu Beginn der Folge gesagt hat. Also für alle die, die eh schon nicht so gerne zum Zahnarzt gehen, sorry von unserer Seite aus. Aber wir haben uns diese Geschichte eben natürlich nicht ausgedacht, sondern die ist tatsächlich so passiert. Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Freuen uns wie immer über eine positive Bewertung, wenn ihr diese Folge mochtet oder natürlich generell unseren Podcast. Und dann hören wir uns wann, Patrick?
Jeden Dienstag.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Heiko Schulte.
Die schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.